Parable vom Frosch im Topf besagt Folgendes. Wenn man Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser tut und die Temperatur langsam erhöht, bleibt er drin und passt sich an, bis es für einen Absprung zu spät ist und er stirbt. Auch wir Menschen kennen Ähnliches, nicht mit dem heißen Topf und rausspringen. Aber wir können Konditionierung, also Gewöhnung an etwas, positiv verwenden. Wie zum Beispiel die, die auch im Winter in die Aare gehen, schwimmen oder in den Brienzersee und sich mit jedem Tag, wo sie gehen, daran gewöhnen, an die kalten Wassertemperaturen, die mir ein Graus wären. Eine der letzten Bewohnerinnen im Studio von kurzem Brienz hat das zum Beispiel so gelebt. Sie hat sich an die schrecklich kalte Sache gewöhnt. Konditionierung oder Gewöhnung kann also positiv verwendet werden. Oder denken wir an Saunieren, die regelmäßig Saunagänge machen, gewöhnen sich mit der Zeit und können höhere Temperaturen oder längere Zeiten aushalten. Es gibt auch Sachen, wo wir uns an Negatives gewöhnen. Zum Beispiel an Kaffeekonsum. Ich darf das Beispiel bringen. Oder beim Konsum von schlechten oder erotischen, pornografischen Inhalten im Internet. Wenn wir Teil von einer Sache sind, wenn wir fortwährend drinnen sind, gibt es manchmal etwas, wo wir uns daran gewöhnen und nicht mehr so merken, wie Menschen, die von außen dazukommen, wo Sachen ganz anders sehen. Ähnlich gilt es vielleicht auch, wenn wir in eine Gemeinde, in eine Kirche gehen, die wir sonst nicht kennen. Und wir merken, dass wir immer im falschen Moment sitzen oder im falschen Moment aufstehen. Oder vielleicht Menschen in eine Kirche kommen auch das erste Mal oder ein paar wenige Male, wo sie spüren, die Insider wissen genau, wie es geht. Aber sie selber nicht. Sie wissen als Gäste nicht einfach, was man macht. Vielleicht geht es uns ähnlich manchmal mit Veränderungen in unserer Zeit und Kultur, in unserer Gesellschaft, in unserem Umgang oder auch in unserem Wirken als Gemeinde in unsere Gesellschaft hinein. Wir sind ein Teil von einer ganzen Predigtserie. Heute geht es vor allem darum, wie wir unterwegs sind in dieser Gesellschaft und mit dieser Gesellschaft. Umparkieren im Kopf, wir werden dort noch ein bisschen drüber nachdenken. Die heutige Predigt hat den Schwerpunkt mehr, wie wirken wir nach aussen. Aber Jesus hat immer die Menschen zuerst zu sich eingeladen. Und mir ist das wichtig, wenn der Schwerpunkt heute ist, wie wirken wir, der erste Schwerpunkt, das Grundlegende, nicht zu verpassen. Jesus hat immer zuerst gesagt, komm zu mir, folg mir noch, komm zu mir, ich will mit dir sein. Jesus hat nicht einfach gesagt, komm mit mir arbeiten, sondern hat immer gesagt, komm zu mir, folg mir noch, bis bei mir, lern von mir, kehret um und gönnt meinen Weg. Wenn wir also schwerpunktmäßig heute darüber nachdenken, wie wirken wir in die Gesellschaft hinein, so werden wir das Erste nicht vergessen. Weder in unserem Denken, in unserem Leben, es geht zuerst darum, dass wir bei Jesus sind. Und nicht einfach für Jesus etwas tun. Aber gleich möchte ich mit uns allen darüber nachdenken, wie sich unsere Zeit verändert hat und was das könnte zu tun haben mit uns als Kirche, mit uns als Gemeinde. Vielleicht verbinden wir mit Worten wie evangelisieren oder missionieren bestimmte Formen, wie man das macht. Bestimmte Formen, die vielleicht auch mal ganz gut funktioniert haben. Ich habe das Wort zwar gar nicht gern, wenn es ums Evangelisieren geht. Es ist nicht eine Funktion, es ist nicht eine Maschine, es ist immer, was Gott wirkt. Aber wir sagen manchmal, es hat doch so gut funktioniert. Die Werbekampagne von Opel hat wirklich gezeigt. Das ist ein Video übrigens aus dem 14. Es ist nicht ganz aktuell. Es hat wirklich gezeigt, sodass man vielleicht heute den Opel-Schlüssel auf den Tisch legen darf, ohne dass man sich schämen muss. Was hat das mit dem Auftrag von der Gemeinde zu tun? In einer Gemeindebaustudie, wo ich etwa in dieser Predigtserie darauf zu sprechen komme, vom Dr. Philipp Bartholomä, geht die Frage nach, ob das, was wir als Kirche heute tun, noch passend ist mit den Veränderungen, die in unserer Gesellschaft passiert. Oder ob bei uns auch ein Umparkieren im Kopf, Susanne, du hast uns so schön nie genommen. Ein Umparkieren muss passieren, unserem Denken, unserem Kopf, auch als Kirche, als Gemeinde. Und er sagt, es muss bei uns ein Umparkieren stattfinden. Ähnlich wie die Opel-Werbeprofis sagt er, dass sich die Zeiten geändert haben und wir im Bereich von Gemeindebau, von Mission uns müssen verändern. Dass nicht mehr alles so ist, wie wir es vielleicht im Kopf haben, wie es mal war. Der Paulus, ein leidenschaftlicher Nachfolger bei Jesus, ein Fachmann, strategisch und geistlich befähigter Gottesmann, ich sage es bewusst so, ist auf seiner Reise oft in unterschiedlichen Städten gewesen. Er ist nicht reisen, damit er schöne neue Orte kennenlernt, wie wir es manchmal machen, oder zum am Strand hückeln oder in den fremden Bergen laufen. Er ist gereist, um das Evangelium zu verkündigen. Und wenn es gehört in der Schriftlesung, er ist unter anderem in Athen gewesen. Ja, vor ein paar Jahren fahre ich zum Dörfen in Athen sein. Zwei Sachen sind mir geblieben. Die Autofahrt mit dem eigenen Auto durch Athen, wo gleich hat am Ameisenhaufen. So viel Taxi habe ich, glaube ich, noch nie gesehen in einer Stadt. Es hat für mich ein Nerven gebraucht und für meine Beifahrerin auch. Aus Zweite natürlich die ganzen Steinhäufen, wie unsere Kinder etwa gesagt haben. Die antiken Steinhäufen. Die Gedenkstätten, die Opferstätten, nicht zuletzt natürlich die Akropolis und viele andere. Faszinierend zum Schauen. Faszinierend von der Kunst, von der Architektur, unbestritten. Und gleichzeitig auch beängstigend. Mit dem Götzenkult, wo dort mal war. Und das ist immer ein Spagat, den ich erlebe, wenn ich zum Beispiel die Akropolis anschaue. Wow, so schön. Und eigentlich ist es so etwas Schreckliches und Ekelhaftes, weil es Tempelstätte waren für Götze. Mir ist das extrem schräg eingefahren, besonders im antiken Olympia. Schrecklich. Obwohl es spannend ist, mit den Augen zu schauen. Der Paulus reist auf Athen und es geht ihm wie vielen Reisenden, er muss sich Zeit zwischen ihnen ein bisschen vertrödeln. Er wartet nämlich auf zwei, die auch noch kommen, der Silas und der Timotheus. Und der Paulus muss Zeit vertrödeln in Athen, vermutlich länger, wie so eine Espresso-Länge. Und er macht das, was man heute den Missionaren auch anratet. Geh und lern Land und Leute kennen. Schau, was die Menschen, das Land ausmacht. Der Paulus studiert zur Umgebung und nicht alles macht ihm Freude, wie uns vielleicht zu Athen würde Freude machen. Athen, was Götzenkult betrifft, eine schreckliche, durchsüchte Stadt. Ein bisschen etwas sieht man eben bis heute. Und bevor der Paulus anfängt wirken, predigen, studiert er die Stadt und die Leute. Er schaut, wie die Leute ticken. Und er stellt zwei Sachen fest. Ich fasse ein bisschen zusammen, was wir gehört haben in der Schriftlesung schon. In Athen sind Menschen sehr tolerant. Es hat für alle einen passenden Götz. Und wenn man einen verpasst sollte haben, dann gibt es noch einen, wo man keinen Namen anschreibt, dass der auch noch Platz hat. Und wenn der Paulus sich verkündigen und von Jesus erzählt hat, dann ist es für viele Athener einfach ein Gott, den man noch dazustellen kann. eine mehr, wo man kann, auch noch arbeiten. Auch wir leben in einer toleranten Welt, jedenfalls so lange, bis jemand behauptet, er hätte die einzige Wahrheit. Oder Jesus sagt die Wahrheit in Person. Das Zweite, was er sieht, was ihm auffällt, die Athener sind ständig auf der Suche nach etwas Neuem. Das, was heute uns Social Media sind, Instagram und so weiter, wo man durchswipen kann, so 2 Sekunden, 2 Sekunden noch weiter, ständig der Einfluss von Neuem, das ist dort in Athen der Marktplatz gewesen mit viel Blabla. Sie sind immer auf der Suche gewesen nach einem Neuen. Und es ist insgeheim auch ein Eingeständnis, dass sie das, was sie brauchen, noch nicht gefunden haben. Wer immer wieder etwas Neues sucht, verkündigt eigentlich auch, das, was ich suche, habe ich noch nicht gefunden. Ich glaube, auch heute der moderne Mensch jagt von Idee zu Idee. Und der Paulus setzt bewusst meisterhaft dort ein, bei dem, was er sieht und wahrnimmt und sagt, ihr seid fromm, ihr lebt im Bewusstsein von Gott unter euch und ich bringe euch jetzt den lebendigen Gott. Der Paulus passt das Evangelium nicht an. Die Botschaft bleibt die gleiche, wo sie ist. Gottes Wort verändert sich nicht. Aber an dem, wenn er mit den Leuten umgeht, passt er sich immer wieder die Situation an. Der Paulus beobachtet, in welcher Kultur das ist, wie die Menschen ticken. Und auch wir haben eine Kultur, die sich immer wieder verändert. Verwandelt im Denken, im Fühlen, auch im religiösen Gefühl in unserem Land zum Beispiel. Wie sieht eigentlich unsere Gesellschaft in unserer Zeit aus? Und wie hat sich die Kultur verändert? Vielleicht geht es uns ein bisschen wie ein Frosch im Glas, wo wir uns hier manchmal auch daran gewöhnen, weil wir Teil sind von einer Kultur. Augenöffner sind für mich manchmal Volkszählungen oder statistische Auswertungen. Und es war eine Religionsbefragung im 2022, also noch nicht lange, für die Schweizer Bevölkerung. Ihr findet für die vertieften Zahlen den Link auf der Predigtzusammenfassung, die gerne Statistiken und Zahlen haben. Ich kann nicht alles präsentieren, was dort aufgelistet ist. Ich habe euch etwas abgedruckt. Ein Beispiel habe ich hier mal an der Leinwand stehen. Doch ich zusammenfasse, was in dieser Statistik unter anderem zu lesen ist. Im Jahr 2022 in der Schweiz hat der Anteil der Menschen ohne Religionszugehörigkeit 34% gewesen. Und es war erstmal mehr gewesen, wie die römisch-katholischen Kirchenmitglieder, wo es immer die grösste Gruppe war. Also Gruppe von den nicht religiösen Menschen in unserem Land, sie sind im 22. die grösste Gruppe. Die Gruppe ohne Religionszugehörigkeit hat sich seit dem 2010 um 13% gesteigert. Und viele haben ihre Religionszugehörigkeit erst im Verlauf von ihrem Leben auf die Seite geschoben. Rund 2/3 der Personen ohne offizielle Religionszugehörigkeit haben als Kind irgendwo einer Kirche angehört. Sie haben sich im Laufe von ihrem Leben aus der Kirche verabschiedet. Sie halten sich heute eher für spirituell. So spielt Religion oder Spiritualität nur noch in bestimmten Situationen eine Rolle, auch bei denen, die sich sonst als nicht religiös bezeichnet. Spezielle Situationen, wo manchmal Spiritualität oder Religion eine Rolle spielt, ist in schwierigen Momenten vom Leben. Im Fall von einer Krankheit. Und etwa 1/3 unter ihnen glaubt zwar nicht, dass es einen Gott gibt, aber doch eine höhere Macht. Es haben 34% der Schweizer Bevölkerung im Jahr 2022 keinen einzigen Gottesdienst besucht im ganzen Jahr. 45% hat nie gebetet während einem Jahr. Ein Viertel der Bevölkerung glaubt nicht an Gott, aber an eine höhere Macht. Die aktuellen bedenkenswerten, vielleicht auch bedenklichen Beobachtungen haben auch mit unserem Auftrag als Kirche zu tun. Und wie wir unseren Auftrag gestalten und leben. Wir erinnern uns ja gerade an Paulus, wie er seine Umgebung studiert hat und sein Handeln abgeleitet hat. Es gibt auch immer wieder Forschung zu Gemeindebau, zu Mission, zum besser erkennen, wie können wir als Kirche in unsere Kultur, wo wir drin leben, hineinwirken. Das Bild vom, und der Vergleich vom Umparkieren im Kopf, das hat Dr. Philipp Bartholomä skizziert in seinem Buch. Ich habe dann einfach den Clip dazu suchen. Wir müssen umdenken, umparkieren, wenn wir Menschen erreichen mit dem Evangelium. Das mal werden wir mehr in der Predigt einfach beobachten und in kommenden Predigteilen noch ein bisschen konkreter darüber nachdenken, was könnte das heissen für unsere Zeit. Freikirche, also EGW sind wir nicht ganz typisch Freikirche und nicht ganz typisch Landeskirche, aber Freikirchen sind in einer Zeit entstanden, wo die Volkskirchen, die Landeskirchen, eine gewichtige Stellung haben. Wo die Kirchen wesentlich Gesellschaft prägt haben. Und wenn Menschen zum Glauben gekommen sind, wenn Menschen sich zu Jesus hingewendet haben, bekehrt haben, so sind es vielfach Menschen gewesen, die so einen christlichen Grundwasserpegel hatten. Sie haben gewusst, was Weihnachten, was Ostern ist. Sie haben gewusst, was ethische Normen sind. Sie haben noch etwas gewusst vom christlichen Glauben, auch wenn sie das nicht aktiv pflegt haben. Durch Konfunterricht zum Beispiel. Durch das, dass die Gesellschaft von dem geprägt war. Wenn man jemandem gesagt hat, sie tue Bibel lesen, hat er wenigstens gewusst, was eine Bibel ist. Auch wenn er sie vielleicht nicht selber gelesen hat. Heute könnte es durchaus passieren, dass wenn man jemandem sagt, kannst du Bibel lesen, der sagt, was ist das? Und warum soll ich das? Oder warum nicht? Vor einiger Zeit ist es häufig darum gegangen, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, dass sie das, was sie gewusst haben, für sich in Anspruch nehmen und wie das erneuert oder bewusst in das Leben eingehen mit Jesus. Aber ein gewisses Grundwissen über das christliche Leben, über das Christentum haben sie gewusst. Glaubenspraxis, ethische Normen und so weiter. Sie bekannt gsi und mit dem Annehmen vom Glauben, mit der Bekehrung, hat man wie gesagt, und ich lebe jetzt das ganz bewusst aus Liebe, weil der Jesus mich erlöst hat und so liebt. Man hat festgestellt, dass nur gerade etwa 8% von Freikirchenmitgliedern vor ihrem Sein in der Kirche, vor ihrer Heimkehr zu Jesus gar nichts zu tun mit dem christlichen Glauben. Nur 8%. Alle anderen sind irgendwo christlich, kirchlich sozialisiert gewesen. Nur 8% haben vorher nie etwas mit dem christlichen Glauben zu tun gehabt. Haben mir überlegt, ob ich heute fragen soll. Ich traue mich nicht. Wer zu diesen 8% gehört? Aber wenn wir miteinander im Gespräch sind, hören wir, glaube auch raus, dass bei uns ganz viele irgendwo etwas mit auf den Weg bekommen haben, das dazu geführt hat, dass wir den Jesus lieb bekommen haben. Und dass wir sein Reden in unserem Herz gehört und vernommen haben und Antwort gegeben haben. Wenn ich so ein bisschen unterscheide, es ist nicht eine Wertung, es ist eine Beobachtung. Und häufig passiert es bei uns, dass wenn wir mit Menschen reden oder wenn wir Menschen erreichen als Kirche als Gemeinde, dass man wie voraussetzt, dass der christliche Grundwasserspiegel immer noch ist. Und er ist nicht mehr. Die beim Fritz Bieri da waren am letzten Sonntag, hat vielleicht das Beispiel noch in den Ohren von dem Gespräch mit dem Mann aus dem Emmental, wo vieles noch in Ordnung ist. Und der junge Mann hat nicht gewusst, was ist Weihnachten, was ist Ostern, keine Ahnung gehabt. Ich habe noch nie etwas von dem gehört und meine Eltern sind, das ist das auch nicht wichtig gewesen. Das ist für mich so das Beispiel von ganz vielen Menschen in unserer Zeit. Und ich glaube, es braucht auch bei uns im Kopf als Nachfolger bei Jesus, als Gemeinde, ein Stück weit das Umparkieren. Nicht, weil wir ein Auto verkaufen wollen, sondern wie dass wir Menschen erreichen können und wie das könnte sein heute. Anknüpfungspunkte, ich kann es heute nur skizzieren, Anknüpfungspunkte könnten heute sein, wirklich die spirituelle Sehnsucht von Menschen. Ein bisschen im Anklang von Paulus. Ich sehe, dass ihr religiös seid. Ich sehe, dass ihr eine Sehnsucht habt, dass ihr glaubt. Und ich erzähle jetzt euch, wer ihr eigentlich sucht. Ich kenne den, den du suchst. Es ist anknüpfen bei Menschen, die zwar nicht an Gott glauben, aber ihn doch vermissen. Das ist noch verrückt. Menschen, die nicht an Gott glauben und Gott gleich vermissen. Das Anknüpfen auch an Grundinstinkt von unseren Menschen. Excuse den Begriff, wenn es um uns Menschen geht. Bei Wünschen und Hoffnungen von Menschen, die Jesus noch nicht kennen. So Fragen, was erfüllt mich? Was füllt meine Sehnsucht? Auf was hoffe ich? Was gibt mir Sicherheit? Grosse Themen, wo alle Menschen betrifft, Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ich stelle fest, dass in unserer Zeit immer wieder von Gerechtigkeit geredet wird. Soziale Gerechtigkeit. Niemand ausschliessen. Es ist eine grosse Sehnsucht, aber bei den Werkzeugen ist man ziemlich hilflos, wie das kann sein, die Gerechtigkeit. Wenn man sie probiert, selber zu machen und Gott ausklammert. Sehnsucht nach Beziehung, Sehnsucht nach dem Guten, nach dem Schönen. Und der Paulus ist in seinem Leben authentisch, unverfälscht, in der Form sehr flexibel und im Inhalt sehr klar. Das hat Menschen von dortmals in der christlichen Gemeinde sehr provoziert, wie der Paulus unterwegs ist. Also, ich schätze den Paulus, ich finde ihn einen coolen, so wie ich ihn lese. Manchmal auch ein bisschen kratzbürstig. Ein bisschen lange Sätze zum Übersetzen manchmal. Aber das hat die Leute, das hat die christliche Gemeinde provoziert, wie der Paulus war. Der war nicht immer so umgänglich, wenn ich das Gefühl habe, es war noch ein cooler Typ. Das hat provoziert und das wird auch heute provozieren, wenn wir uns ausstrecken, in der Botschaft von Jesus klar zu sein. Die Athener sind aufgestanden und haben rebelliert, was unter Verstehen gegangen ist. Dort haben einige nicht mehr mitgehen wollen. Und andere haben gesagt, wir wollen mehr hören. Bis an Karfreitag kommen die allermeisten Menschen mit. Weil dass jemand stirbt für eine Idee, ist nicht einzigartig. Aber bei der Auferstehung von Jesus von den Toten, bei der Überwindung vom Tod und von unserer Schuld, dort scheiden sich Geister. Und auch dort mal. Der Paulus ist klar im Inhalt. Aber er ist flexibel in der Form. Und das hat provoziert. Der Paulus ist plötzlich nicht mehr nur in die Synagoge gegangen, sondern er hat am Dreieckskreisel vorne predigt. Nein, auf dem Meritplatz. Eben doch dort vorne vielleicht. Oder auf dem Bundeshausplatz, auf dem Gemüsemerit, dort, wo die Menschen sind. Das hat provoziert. Darf man so Gemeinde leben? Kann man so zumindest in dieser Welt? Darf man Kirche leben in einer Kita? mit verschmierten Türgriffen und Farbe an der Wand. Wir werden das nächste Mal ein Video sehen, wo uns ein bisschen Anregung sein könnte. Darf Kirche gelebt werden in einer Bar, wie es die Jesus Freaks machen? Eine Kaffeekirche, ein Kaffeebus. Und wir merken, dass genau die Spannung zwischen Klarheit im Evangelium, Klarheit der Botschaft und flexibel in der Form, das fordert mich raus. Das Anliegen von Paulus und sein Missionseinsatz dortmals hat viele Diskussionen gegeben. So viele Diskussionen, dass eine Sondersitzung gebraucht hat in Jerusalem. Das Apostelkonzil. Das hat es vor allem gebraucht, genau wegen dem. Weil einige Männer und wahrscheinlich auch Frauen gemerkt haben, das Evangelium muss auch zu den Heiden. Das Evangelium muss auch zu denen, die noch nicht religiös und jüdisch sind. Und sie haben ein bisschen diskutiert. Und es hat provoziert. Aber Paulus ist unbedingt wichtig gewesen, und kommen zum Schluss. Paulus ist unbedingt, ohne Bedingung, das ist im Wort unbedingt, ohne Bedingung wichtig gewesen, den Menschen zu begegnen, wo sie sind, und Jesus zu bezeugen, zu verkündigen. In dem ist er für mich, für uns Pionier, er ist Vorbild, er ist aber auch Herausforderung für mich. Als Christ, als Gemeinde. Das bedeutet, dass der Paulus alles gemacht hat, was er hätte können, alles in seiner Macht Stehende gemacht hat, um das Evangelium zu verbreiten und so viele Menschen zu retten, wie ihm nur möglich war. Respektive zu verkündigen, zu retten ist immer Gottes Sache. Aber so viele Menschen wie nur möglich mit dem Evangelium zu erreichen. Es hat einmal ein grosser Evangelist gesagt, er sei der Mähdrescher Gottes. Ich weiss nicht mehr, welches das war. Ob es der Billy Graham war. Er hat das Bild vom Mähdrescher. Der schaufelt vorne nie. Er sei der Mähdrescher Gottes, um die Menschen zu erreichen. Was im Inneren vom Mähdrescher passiert, passt dann nicht mehr ganz zum Evangelisieren dazu. Aber das Bild, einer, der gross auffährt, einer, der vieles mitnehmen will, viele, wollt mitnehmen. Und ich glaube, es passt auch für den Paulus. Der Paulus schreibt, und mit dem höre ich auf für heute, wir denken das nächste Mal weiter darüber nach. Der Paulus schreibt im Brief an die Korinther, ich bin allen alles worden. Damit ich einige kann retten. Alles tue ich, dem Evangelium zu lieb, zum Teilhaben an dieser Botschaft von Gott. Das ist die Herausforderung, wo wir drin eingestellt sind. In einer Zeit, in einer Welt, die sich verändert. Wir können uns aufregen und sagen, das ist ja bedenklich, wo wir leben. Ja, es ist denkwürdig. Und ich glaube, es gibt keine Patentantwort, wie das man Menschen erreicht. Ich merke, das fordert mich raus. Manchmal kostet es mich so viel Mut, zu Jesus zu stehen. Manchmal versäge ich. Ich war unlängst in einer Gruppe von Menschen, die sich vorgestellt haben. Zuerst geht es immer um den Namen, das ist noch einfach, mit Daniela und bei mir sowieso. Aber dann ist die zweite Frage ist häufig nach dem Beruf. Und die Reihe ist zum Glück so rum, dass ich der Letzte war, der dran kam. Ich hatte Zeit gehabt zum Studieren. Was ich sage. Oder dass ich angehende Juristen war, dass ich Ärzte war, dass ich Geschäftsführer war. Und ich am Schluss habe bewusst gesagt, ich bin Pfarrer von einer Freikirche. Ich habe es bewusst so gewählt, ich habe gewusst, EGW ist nicht ganz Freikirche. Aber ich habe bewusst das so gesagt, weil ich wollte deutlich machen, ich gehöre zu diesen Frommen. Ich gehöre zu diesen Kirchen, die irgendetwas mit dem Jesus tun, und ich habe mich bewusst so positioniert. Aber ich habe gespürt, wie nur schon das mich viel Kraft gekostet hat. Auch ein bisschen stolz, nebst der hochglanzpolierten Ausbildung, darum sage ich wie Pastor. Wagen wir es uns, wagen wir es immer wieder wegen Jesus. Nicht nur unseren Beruf zu sagen, sondern unsere Berufung. Ich bin allen alles geworden, damit die auf diese Art und Weise ein paar könnte retten oder erreichen mit dem Evangelium. Ich werde beten und das nächste Mal denken wir darüber weiter. Vielleicht regt das Bild an. Vielleicht regt es auf. Lasst es uns mitnehmen, unser Gebet. Unser Anliegen, Jesus zu bezeugen. Jesus, ich danke dir vielmals für dein Wort und gerade auch für das Beispiel von Paulus. Und Jesus, ich will ein bisschen mehr lernen und sein wie der Paulus. Ich kann es nicht so gut, wie er es hätte können. Und ich danke dir für das Beispiel. Und du siehst die Zeit und Welt, wo wir drin sind. Und du hast den Jüngern gesagt, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich jetzt euch. Und da hast du auch unsere Zeit gemeint. Jesus, und unsere Zeit hat sich verändert, aber deine Botschaft bleibt. Und deine Botschaft ist die einzige, die rettet. Du bist der einzige Weg zum Vater. Aber wenn es viele Wege nach Rom gibt, zum Vater gibt es nur du, die Türe zum ewigen Leben. Hilf uns, unsere Zeit. Mach du uns mutig und stark durch deinen Geist, durch dein Wort, schenk du mir ein gehorsames Herz immer wieder an Bereitschaft, dich zu bezeugen mit Wort und mit Tat. Auf dass wir einige doch hinweisen und können mitbeteiligt sein, damit sie zu dir finden und gerettet werden können. Lieber Herr, heb du Erbarmen mit unserer Zeit und auch mit uns und schenk du uns, dass das, was du willst, passiert durch unser Leben durch. Danke, dass du in unser Leben gekommen bist. Oder dass wir es von dir schon von nah haben und dürfen dir greifen. Hilf uns, Botschafter zu sein für dich. Ein offener Brief, wo Menschen sehen können, dass du in unserem Leben regierst. Amen.